Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt, das Interview. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Wie du vielleicht weißt, schlägt mein Herz für eine ganz besondere Rasse, nämlich die Rasse Tierschutzhund. Und ich freue mich total, dass ich zu diesem Thema heute die liebe Dr. Irene Kunz einladen konnte. Irene ist die Autorin vom Buch Vertrau mir, vom Tierschutzhund zum glücklichen Partner. Irene, schön, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Bevor wir ins Interview gehen, magst du dich bitte einmal unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Bitte schön.
Hallo Anja. Ja, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch und möchte mich nun vorstellen. Ich heiße Irene Kunze. Ich bin Diplombiologin, Tiertherapeutin und Tierernährungsberaterin für Hunde und Katzen. Vor mehr als 30 Jahren bin ich zum ersten Mal auf den Hund gekommen und da war ich sehr froh, weil ich schnell gemerkt habe, dass Hunde das Familienleben ungemein bereichern können. Was ich damals aber noch nicht ahnte, ist, dass sich das gesamte Thema Hund für mich zu einem ganz wichtigen Hobby auswachsen würde. Es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, aber mit der zweiten Generation meiner Tierschutzhunde habe ich gemeinsam mit Hundefreunden einen Verein für Familienhunde gegründet. Wir trafen und treffen uns regelmäßig auf unserem Hundeplatz, um dort mit unseren Hunden zu trainieren. Wir nutzen dafür Gruppenspiele, die wir selbst entwickelt haben und integrieren verschiedene Geräte, angefangen von Agility-Geräten oder von Haushaltsgegenständen oder Outdoor-Kinderspielsachen, je nachdem, was sich eignet und wozu wir Lust und Laune haben. Einen übertriebenen Ehrgeiz mögen wir nicht, bei uns steht der Spaß im Vordergrund. Aber trotzdem bedeutet das, dass wir es nicht an der nötigen Konsequenz oder Ernsthaftigkeit bei unserem Training verzichten würden.
Was
Durch
da muss ich, möchte ich direkt einmal einhaken. Du weißt, die Mein Herz bellt steht für den fairen und freundschaftlichen Umgang mit dem Hund. Und da sind natürlich die Wörter Konsequenz und für den Hund bei mir immer so, hoppla, was wird denn darunter verstanden? Was ist also die Konsequenz, die ein Hund im Training bei euch zu erwarten hat?
Ja, bei uns ist es zunächst erst einmal so, dass wir auf die Signale des Hundes achten. Also die Hunde sind ja nun alle individuell unterschiedlich, sind alles individuelle Persönlichkeiten und sie sind unterschiedliche Zeiten bei uns dabei. Einer ist frisch dazugekommen und der andere ist schon jahrelang dabei. Je nachdem, in welchem Modus der Hund sich befindet, will ich mal sagen, wie gut
Also
er
emotionalen Zustand, denke ich.
schon. Genau. Also ich verlange oder ich gebe nur ein Kommando, wenn ich auch weiß, dass mein Hund in der Lage ist, dieses Kommando auszuführen.
Darf ich
Nehmen
dich einmal, Entschuldigung, ich bin, was
wir
das anbelangt, wirklich kleinkariert und hartnäckig. Bei uns sagen wir Signal. Ich denke, du meinst das Gleiche wie ich. Kommando ist halt für Menschen wie mich ein bisschen eher negativ behaftet. Also du gibst Signale deinem Hund und wartest darauf, dass er überhaupt, ich sag jetzt mal, empfangsbereit dafür ist, richtig?
Das ist komplett richtig. Und wir fangen mit ganz simplen Signalen an, nämlich mit einem Signal, um die Aufmerksamkeit des Hundes auf den Hundehalter zu belohnen bzw. zu verstärken. Der Hund macht das nämlich an und für sich ganz von allein, wenn man ihn lässt. Also man muss nur einen Augenblick Geduld haben, warten, dann guckt der Hund mich an und in dem Moment, wo der Hund mich anguckt, kann ich das mit einem Signal verknüpfen? Also zum Beispiel, ich mache irgendein ein Geräusch, ein Schnalzen oder ein Prima oder irgendetwas, das einen Wiedererkennungswert hat für den Hund. Und das mache ich natürlich mehrfach. Also der Hund weiß dann schon, ah, ich gucke und schon kommt mein Signal und ich kriege ein lobendes Wort oder vielleicht auch mal ein Leckerchen, je nachdem. Und
Also
das
das heißt, du arbeitest. Oh, Sekunde, ich muss mal ganz kurz was gucken. Irgendwas scheint hier gerade falsch zu sein. Entschuldigung. Das heißt, du arbeitest dann mit, ich nenne es jetzt mal einfachen Markersignal. Der Hund zeigt, also dieser Blickkontakt, der wird ja auch signalsuchendes Verhalten genannt. Das heißt, der Hund zeigt signalsuchendes Verhalten. Er schaut von sich aus die Bezugsperson an und die Bezugsperson macht von mir aus ein schnalzendes Geräusch mit der Zunge oder, keine Ahnung, sagt ein bestimmtes Wort oder es gibt ja auch noch den Klicker, drückt auf den Klicker und dann folgt eine Belohnung für den Hund. Das kann ein Keks sein, es kann auch ein, bei uns heißt es, strukturiertes verbales Lob sein. Das heißt, der Hund erfährt auf jeden Fall etwas Positives, weil er seine Bezugsperson von sich aus angeschaut hat. Richtig?
Korrekt. Also die Aufmerksamkeit des Hundes, seinem Halter gegenüber ist im Grunde genommen der Schlüssel zum Erfolg. Und damit lässt sich alles andere wunderbar steuern und wunderbar führen.
Und jetzt habe ich noch ganz vergessen, warum liegen dir denn besonders die Tierschutzhunde so am Herzen? Also wie gesagt, es ist für mich auch die beste Rasse, aber ich bin ja in diesem Interview nicht maßgeblich, sondern du hast ja das Buch eben den Tierschutzhunden gewidmet. Bitte, wieso ist das denn auch deine Lieblingsrasse?
Also dafür gibt es bei mir zwei Gründe. Der eine Grund ist der, dass ich natürlich Mitleid und Empathie habe mit Hunden, die Not gelitten haben. Besonders deshalb, weil wir Menschen diese Not direkt oder indirekt verursacht haben. Und es macht mich traurig und wütend zugleich, wenn Menschen ihrer Verantwortung den Hunden gegenüber nicht nachkommen und sie wie Wegwerfprodukte behandeln. Sie also anschaffen und wenn man ihnen überdrüssig geworden ist, dann werden sie auf die eine oder andere Art und Weise entsorgt. Damit meine ich natürlich nicht echte Notfälle, die möchte ich ausklammern. Das ist
Was
der
verstehst du? Entschuldigung, dass ich direkt
eine
einhake. Was meinst du jetzt mit
Geschichte.
echten Notfällen? Also wenn der Zweibeiner wirklich in einen echten Notfall geraten ist und schweren Herzens sich von dem Hund trennen muss, weil er beispielsweise schwer erkrankt ist oder das meinst du jetzt? Natürlich, das gibt es auch, völlig korrekt, aber davon, die klammerst du aus. Das ist für dich ein echter Notfall, richtig?
Ja, das ist richtig. Das wäre ein richtiger persönlicher Notfall. Das war der erste Grund, weshalb meine Liebe besonders den Tierschutzhunden gilt. Und der zweite Grund ist eigentlich Vernunft getriggert. Ich habe in einer aktuellen Statistik gelesen, dass jährlich 80.000 Hunde an Tierheime abgegeben werden. Das sind jetzt erstmal nur die Tierheime bei uns im Inland. Da zählen noch gar nicht die Tiere mit dazu, die eventuell in europäischen Problemländern möglicherweise auf ein liebevolles Zuhause warten. Und da sage ich mir, bei diesen Zahlen, da ist jede Größe dabei, da ist jede Fellfarbe dabei, da ist jeder Felltyp dabei, da sind Rassehunde dabei, da sind Mischlingshunde dabei. Da ist alles dabei, was das Herz begehrt. Da sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Da brauchen wir keine Hobbyzüchtung und da brauchen wir schon gar keine Vermehrung von irgendwelchen Moderassen. So sollte man eigentlich die Hunde nehmen, die schon warten. Die schönsten Hunde sind schon da.
Ach, das hast du wunderbar gesagt. Das ist wirklich toll. Jetzt gibt es natürlich, es gibt Tierschutzvereine, private, städtische, es gibt Auslandstierschutz, den ich im Übrigen auch sehr wichtig finde. Unsere Nettie kommt aus einer französischen Tötungsstation. Das heißt, wir haben sie aus dem Auslandstierschutz sozusagen übernommen. Wie ist denn für dich der richtige Weg, einem Tierschutzhund ein Zuhause zu geben? Also, wie ist der Weg, den du vorschlagen würdest, um einen Tierschutzhund zu adoptieren?
Ja, Anja, du hast schon gesagt, es gibt verschiedene Wege und es gibt sicherlich auch viele Wege, die auch gut sind. Aber mein persönlicher Favorit ist, in Tierheimen der Umgebung zu suchen. Die Tiere oder die Hunde werden auch vorgestellt auf Internetseiten, da kann ich Informationen sammeln. Ich kann natürlich auch persönlich zu dem Tierheim hingehen, das ist aber nicht jedermanns Sache. Also meiner wäre es nicht, ich würde bestimmt mit 3, 4 Hunden nach Hause kommen. Ich müsste mich vorher informieren. Dann sehe ich verschiedene Vorteile. Der eine Vorteil ist, die Tierheime bei uns im Inland gehören fast alle zum Dachverband des Deutschen Tierschutzbundes. Und da weiß ich schon mal, ich bewege mich im seriösen Tierschutz. Natürlich gibt es den woanders auch, aber hier kann ich mir erst einmal ganz sicher sein, da muss ich gar nicht groß nachgrasen. Und dann habe ich dort direkten Kontakt zu den Pflegern. Ich gebe erstmal den inländischen Hunden natürlich auch eine Chance, denn bei uns zu Hause gibt es auch viele Notfälle. Und ich habe direkten Kontakt zu den Pflegern. Das heißt, ich kriege Informationen persönlich aus erster Hand, wie sich der Hund meiner Wahl verhält. Ich bekomme Empfehlungen, die würde ich auch immer sehr ernst nehmen. Die Hunde sind gesundheitlich gecheckt, sie sind geimpft, sie sind entwurmt, sie sind geschippt, größtenteils auch kastriert, wenn das Alter das zulässt und wenn es auch die Kasse des jeweiligen Tierheimes zulässt. Das ist auch manchmal ein großes Problem. Und ich habe eine Kennenlernphase, die ich gut nutzen kann. Ich kann das Tier oder den Hund meiner Wahl, kann ich abholen zum Spaziergang. Ich kann mehrere Spaziergänge zuerst machen, bevor ich mich entscheide. Und bei uns in Sachsen-Anhalt ist es sogar so, dass der Übernahmevertrag für den Hund erst dann gemacht wird, wenn ich eine Probewoche durchlebt habe mit dem Hund zu Hause. Das würde ich aber wirklich nur dann machen, wenn für mich schon von vornherein klar ist, dass ich diesen Hund auch nehmen möchte. Also da müsste schon was Dramatisches passieren, bevor ich den wieder zurückgebe. Denn das ist für den Hund ja auch Stress, wenn er vielleicht bei verschiedenen Leuten Probewochen durchlebt und dann wieder zurückgebracht wird. Also das sollte nicht der Fall sein. Und ich habe auch noch, last but not least, ein Rückgaberecht und eine Rückgabepflicht. Das heißt, sollte mir irgendwas passieren, dass ich mit dem Hund aus irgendeinem Grund nicht zurechtkomme oder selber in eine Notsituation gerate, dann habe ich das Recht, meinen Hund zurückzugeben an diesen Tierschutzverein. Und ich habe aber auch die Pflicht. Also ich kann ihn nicht irgendwie weiter rumreichen oder sowas, sondern das muss dann mit dem Tierschutz abgestimmt sein. Das sind eigentlich meine Argumente.
Das heißt, du bist in jedem Fall dafür, dieses Vorgehen, also die Kennenlernphase erstmal vor Ort. Ja, also man geht 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal zum Tierheim, schaut sich das an, geht dann mit dem Hund vielleicht spazieren. Vielleicht ist es so, dass man merkt, hoppla, die Chemie passt doch nicht. Der Hund hat ja auch sozusagen ein Mitspracherecht. Und wenn der Hund sagt, nee, dann sollte man da sicherlich auch nichts erzwingen und vor allen Dingen sich selbst gegenüber auch ehrlich sein. Also das spricht ja schon mal dafür, überhaupt, ja, doch mal, also bei uns war es so, als ich den Puppy adoptiert habe, ich glaube, ich bin 3 Wochen jeden Tag dahin gefahren zum Spazierengehen. Und das war auch Voraussetzung bei uns. Das heißt, beide haben die Möglichkeit, sich zu beschnuppern, zu sagen, ja, das könnte passen. Und dann gibt es noch die Probezeit sozusagen, die gab es bei uns auch. Bei uns sind es sogar 6 Wochen gewesen, wo dann sozusagen ja das Zusammenleben, wir ziehen jetzt zusammen, getestet wird. Und ja, ich finde es genau wie du gesagt hast, für den Hund so wichtig, dass wenn er sozusagen für diese Probezeit einzieht, dass es für den Zweibeiner eigentlich schon gesetzt sein soll, das ist mein Hund, er bleibt. Ja, und nicht, naja, ich habe jetzt den Hund mal für 1, 2, 3, 4, 5, maximal 6 Wochen und dann geht er wieder, weil das ist für den Hund jedes Mal ein Trauma, wenn er wieder zurückgehen muss. Das heißt, wir haben Zeit, uns zu beschnuppern gegenseitig. Wir haben Zeit, uns in unterschiedlichen Situationen kennenzulernen, außerhalb des Tierheimes. Und das bringt mich tatsächlich zum nächsten Punkt. Es gibt sicherlich auch noch den ein oder anderen seriösen Züchter. Es gibt vielleicht nicht mehr viele da draußen, aber es gibt noch welche. Wie siehst du den Unterschied? Ich adoptiere einen Tierschutzhund, der in der Regel, es gibt aber auch Welpen, das wollte ich nur noch sagen. Es gibt Welpen, die im Tierheim zum Beispiel geboren werden. Es gibt aber auch Hunde mit sozusagen einer Vorgeschichte. Wie schaffst du da den Spagat oder sagst du für dich, nein, für mich gibt es da keinen Spagat. Für mich sind die Hunde, die im Tierschutz aktuell daheim sind, die Hunde, die ich adoptieren möchte. Magst du da vielleicht was zu sagen?
Also für mich persönlich ist es tatsächlich so, für mich kommt nichts anderes in Frage, weil ich ja schon eingangs gesagt habe, also die allerschönsten Hunde sind schon da. Aber es ist ganz wichtig, was du vorhin noch gesagt hast, und daran möchte ich anknüpfen, dass man guckt, dass auch die Chemie stimmt zwischen Mensch und Hund. Denn der Hund ist, wie er ist, der ist eine Persönlichkeit, aber der Mensch ist es auch. Und das muss irgendwie zur Deckung gebracht werden. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat man, also gut, man kann sich als Mensch natürlich darauf einstellen und häufig über seinen Schatten springen. Aber wenn das überhaupt nicht matcht, dann kann es sein, die Harmonie leidet darunter. Und
Für beide Seiten nehme ich
für
jetzt
beide
an, oder was?
Seiten, ja, absolut, für beide Seiten. Und das Wichtige daran ist aber, das kann einem auch passieren, wenn man einen Hund aus einer wohlbehüteten Züchtung bekommt. Also da hat man keinen Garantieschein, dass das Larifari wunderbar harmonisch läuft von Anfang an. Also Herausforderungen kann es überall geben. Aber ja, Tierschutzhunde können schon ein besonderes Paket an Herausforderungen mit sich bringen. Allerdings darf man A, die Eingewöhnungszeit, die ja vielleicht Tage, Wochen, Monate einnimmt, nicht überbewerten, denn in der Regel soll es ja so sein, dass der Hund viele Jahre beim neuen Besitzer und im neuen Zuhause zubringt. Da ist diese Eingewöhnungszeit noch relativ kurz. Das kann man verschmerzen. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, Menschen, die sich entscheiden, einen Tierschutzhund zu nehmen, die wissen auch, dass der Hund unter Umständen Schweres durchgemacht hat. Die sind vom Verständnis her anders oder die haben Verständnis dafür und lassen sich nicht gleich ins Bockshorn jagen. Also die wissen, wenn sie diese Durststrecke, die eventuell kommt, die muss gar nicht kommen. Aber wenn sie kommt, dann wissen die, dass sie das auch gut überwinden können.
Das
Und
heißt, die geben dem Hund Zeit zu sagen, okay, du bist jetzt hier, jetzt komm erstmal an. Hab die Zeit, die du brauchst. Du bist nicht heute gekommen und morgen gehe ich mit dir schon direkt zur Familie XY und übermorgen habe ich schon das volle Programm, sondern ich gebe dir die Zeit, die du brauchst, um anzukommen, um dich sicher zu fühlen. Und ich fand das so schön, dass du sagtest, das kann unter Umständen auch Monate dauern, aber wir haben ja das ganze Hundeleben vor uns. Das heißt, wenn ich meinem Hund 5, 6, 7, 8 Monate Zeit gebe, um anzukommen, um sich an mich zu gewöhnen, an sein neues Umfeld zu gewöhnen, dann sind diese 8 Monate, ich nenne es jetzt mal Peanuts, wenn der Hund danach noch 10 Jahre sein Leben mit mir teilt. So habe ich es verstanden, richtig?
absolut richtig. Ja, absolut richtig.
Das heißt, würdest du, weil ich fand es jetzt sehr, sehr gut, dass du gesagt hast, wenn ich einen Hund mit Vorgeschichte nehme, also wenn ich jetzt nicht einen Welpen nehme, der sozusagen im Tierheim geboren wurde, natürlich hat der auch das Leben der Mutterhündin mitbekommen im Uterus, ja, alles klar, ist nicht zu unterschätzen. Also hat die Hündin Stress, ist es für den ungeborenen Welpen natürlich auch nicht. Halligalli, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte in meine Familie einen Hund holen, bin aber noch komplett unerfahren, im Gegenzug zu den Leuten, wie du das so nett gesagt hast, die wissen, okay, der Hund hat diese oder jene Vorgeschichte, das kann 6, 7, 8 Monate dauern, bis etwas Vertrauen, weil ne, dein Buch heißt ja auch Vertrau mir, bis der Hund mir Vertrauen entgegenbringt. Ist es dann ein richtiger Schluss zu sagen, dass ich mag ja eigentlich das Wort nicht, aber ich sage jetzt mal Hundeneulinge, also Menschen, die bis dahin noch nie ihr Leben mit einem Hund geteilt haben, dass die keinen Tierschutzhund nehmen können, oder wie siehst du das? Magst du das mal aufdröseln, mein Gedankengewirr?
Ja, also ich würde das nicht so sehen. Ich würde auch sagen, dass für Anfänger durchaus ein Tierschutzhund geeignet sein kann. Und in diesem Zusammenhang würde ich den Tierschützern vertrauen. Also die Leute, die im Tierschutz arbeiten, die haben ja ganz viel Erfahrung. Und ich kann mich vertrauensvoll an diese Leute wenden und ich kann sagen, mein Gott, ich bin noch komplett neu, ich hatte noch nie einen Hund. Wie sehen Sie das? Und ich wette, dass die Tierschützer auch ganz unkomplizierte Hunde haben und sagen können, das ist ein absoluter Anfängerhund, er ist geeignet. Und aus dem Grund würde ich nicht sagen, dass ein Anfänger einen Hund aus der Züchtung nehmen müsste. Ganz im Gegenteil. Ich kenne Leute, die haben gesagt, ein Tierschutzhund kommt mir aber nicht ins Haus. Die sind verdorben, die haben ein Trauma. Man kann sie nicht so erziehen, wie man gerne einen Hund haben möchte. Und deshalb nehme ich mir einen Hund aus der Züchtung. Den mache ich nämlich so oder den erziehe ich so, wie ich ihn haben möchte. Aber häufig oder oft sind es genau diese Menschen, die 10 Monate oder ein Jahr später nach der Anschaffung eines Züchtungshundes bei einem Hundetrainer auftreffen, weil sie durch die Gegend gezerrt werden, weil der Hund Radfahrer und Jogger jagt und weil er zu Hause den kleinen Terroristen gibt. Also auch das kann passieren. Es muss nicht, aber es kann passieren.
Das heißt, die Zeit, die ich ja, ich finde es halt so schön, dass man sozusagen eine Probezeit, wie beim neuen Job. Man vereinbart eine Probezeit von 6 Monaten. Ja, und in dieser Zeit lerne ich meinen Hund kennen. Es sind eben die Voraussetzungen, dass ich so und so viele Wochen erstmal ins Tierheim regelmäßig komme. Vielleicht sehe ich dann auch erstmal, wie viel Arbeit das ist. Das ist bei einem Züchter anders. Der kann das so gar nicht bewerkstelligen. Der hat da in der Regel, sage ich mal, 8 Welpen liegen plus der Mutterhündin. Und wenn dann jeden Tag 8 Leute da kämen, die mit den Hunden spazieren gehen, ich denke, das ist nicht der Sinn, der hinter dem Züchten steht. Das heißt aber, im Tierheim kann ich sagen, ja gut, ich kann das nicht, sondern es wird vorausgesetzt, dass ich über mehrere Wochen täglich komme, dass ich auch wirklich zeige, bitte, ich möchte wirklich diesen Hund haben. Und ich denke, da sind auch Leute vor Ort, wie du schon sagst, die ihr Handwerk, nenne ich es jetzt mal, verstehen und die vielleicht auch sagen, es ist ja schön, dass du diesen oder jenen Hund haben möchtest, aber schau mal, wenn du dich dem Hund schon näherst, der zeigt Meideverhalten. Und der zeigt das auch über mehrere Tage. Und es ist so schön, dass du dich bemühst. Aber daneben an in der Zwingeranlage ist ein anderer Hund, der schon mit fliegenden Fahnen angerannt kommt, wenn der dich nur schon erschnuppert. Also ich kann als Beispiel nur bringen, bevor der Pöppi hier eingezogen ist, war meine Milli da. Die Millimi, war eine weiße Hündin. Und natürlich war Anja so geprägt, als die Milli über die Regenbogenbrücke gegangen ist. Es muss eine weiße Hündin sein. Der Pöppi ist ein kleiner schwarzer Rüde. Und der Pöppi kam mit fliegenden Fahnen im übertragenen Sinne. Er hat mir das Bällchen durchs Gitter gelegt und ja, da war es so hin mit der weißen Hündin. Ja, das heißt, dieses Kennenlernen, dieses, was passt denn da auch überhaupt? Und eben, ja, den Support von den Tierheim-Mitarbeitern, den darf man nicht unterschätzen. Das kann in Anführungsstrichen ein Züchter nicht leisten. Das soll überhaupt nicht despektierlich klingen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe immerhin auch mal einen Wurf deutscher Doggen gehabt und weiß, wie ich anschließend aussah, weil ich eben wollte, dass meine Welpen den bestmöglichen Start ins Leben haben. Das kann man so nicht leisten, wie es eben in einem wirklich guten und wie du auch eingangs sagtest, seriösen Tierschutzverein der Fall ist. Und das finde ich halt so toll. Und wo du auch jetzt sagtest, gib dem Hund die Zeit. Das ist, glaube ich, auch so ein Stichwort, Irene. Zeit. Natürlich möchte der Mensch den Hund am liebsten umarmen. Klar, wir stammen vom Affen ab. Aber hast du schon mal gesehen, dass sich die Hunde umarmen? Ja, das sind alles solche Sachen, die vielleicht auch ein Anfänger, der eben noch nie mit einem Hund sein Leben teilen durfte, auch erstmal vermittelt bekommen sollte. Und das bringt mich jetzt zum nächsten Punkt, nämlich das Training. Wie gesagt, du weißt, ich trainiere ausschließlich über positive Verstärkung. Das heißt, es wird hier gekekst, geklickert, bedürfnisorientiert trainiert. Das heißt, über dem ganzen Training steht immer das Motto, was hat der Hund davon und der Hund soll davon was haben. Wie siehst du das? Das heißt, du gibst dem Hund schon Zeit. Eingangs hattest du auch gesagt, wir warten auf das freiwillige, signalsuchende Verhalten. Was würdest du denn noch empfehlen, was man Gutes sozusagen für den Hund tun kann, wovon der Hund wirklich auch etwas hat und was vielleicht trotzdem die Bindung und letzten Endes auch das Vertrauen zur neuen Bezugsperson stärkt.
Anja, darf ich noch mal einen ganz kurzen Einschub machen? Wir haben viel von Züchtung geredet, aber ich würde ganz gerne noch mal ein Wort dazu sagen, weil Züchtung ist nicht gleich Züchtung. Also ich habe gar nichts gegen die Erhaltung der Rassen, sofern das stark kontrolliert erfolgt. Ist das sicherlich in Ordnung, ganz einfach, um Rassen zu erhalten. Bloß das wäre jetzt, also was ich halt denke, was wir nicht brauchen, ist diese Hobbyzüchtung, diese Loszüchterei, die so mehr Vermehrung ist. Wäre das, was ich zuerst mal eindämmen würde, wenn ich es könnte. Aber ich würde auch keinen Hund aus einer Rassezüchtung nehmen, also weil ich generell für Tierschutzhunde bin. Ich wollte das nur noch mal ein bisschen auseinanderdröseln, weil Züchtung nicht gleich Züchtung ist.
Das heißt, der Hund sollte schon ein bisschen mehr Verständnis bringen um die Verhaltensbiologie und nicht denken, Champion gleich Champion ist Champion, weil dann wird der Genpool zu klein, es gibt Verhaltensauffälligkeiten etc. pp. Brauchen wir definitiv an dieser Stelle jetzt nicht drüber zu sprechen, bin ich
Richtig,
ganz bei
richtig.
dir. Und ich hoffe, ich bin auch bei dir, also dass du, beziehungsweise du mit mir der gleichen Meinung bist. Ja, es gibt Rassen, die erhalten werden sollten, aber nicht um jeden Preis. Nämlich erstmal sollte die Gesundheit im Vordergrund stehen. Wahrscheinlich wird es jetzt Proteste hageln. Ich kann dir aktuell keine Rasse nennen, die keine gesundheitlichen Probleme hat. Jede Rasse, bedingt durch die Züchtung, birgt Probleme. Und natürlich, was ganz stark reglementiert, beziehungsweise ja auch ins Verbot gehört, sind halt die Brachycephaltypen, die eben den Unterkiefer vorm Oberkiefer stehen haben, wie ja, Mops etc. pp. Die Riesenrassen, ja, deutsche Doggen, ihr merkt, ne? Anja hat deutsche Doggen gezüchtet, einen Wurf und dann hat sie leider der Rasse den Rücken kehren müssen, weil es eine todkranke Rasse ist. Riesenwachstum extremst. Kleine Hunde, Teacup, Chihuahuas oder was, also alles, was extrem ist, das gehört meiner Meinung nach verboten. Das ist jetzt natürlich nicht die Rasse, die du erhalten möchtest, sondern Rassen, wo du sagst, die sind es wert, erhalten zu werden, aber vielleicht durch Outcrossing, dass eben der Schäferhund nicht hinten so runter geht, sondern dass der wieder ein normales Geläuf hat und sich auch bewegen kann. Ich denke, da ticken wir gleich, oder?
Absolut. Ich wollte nur, Züchtung ist halt nicht gleich Züchtung. Das wollte ich noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Aber jetzt zu deiner Frage, was ich dem Hund Gutes tun kann. Und du erwähntest eine bedürfnisorientiertes Training oder bedürfnisorientierte Führung. Das ist natürlich ein großes Wort, weil im Grunde genommen ist ja Erziehung oder die Haltung eines Hundes sollte ja immer bedürfnisorientiert sein, nämlich deshalb, dass der Hund ein gutes, stressfreies Leben in der Gesellschaft haben kann. Und dadurch muss er in den Alltagssituationen natürlich so geschult sein oder zumindest so gut klarkommen, dass ihm die Alltagssituationen keinen Stress machen. Also das ist schon mal bedürfnisorientiert. Vielleicht kann man das an dem Beispiel besser deutlich machen. Und zwar, ich versuche meinem Hund nur mal theoretisch beizubringen, einen Maulkorb zu tragen. Das ist ja erstmal vom Anfang an ja nicht unbedingt einzusehen, dass das eine tolle Geschichte ist. Aber ich kann selbst das Training des Maulkorbtragens für den Hund relativ angenehm gestalten. Und ich muss auch darüber nachdenken, dass ich möglicherweise in Situationen komme, wo ich einen Maulkorb haben oder wo der Hund einen Maulkorb haben muss. In vielen Ländern ist es Pflicht, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln ein Maulkorb getragen wird. Oder beim Tierarzt kann das ein Schutz sein, wenn der Hund, viele Hunde, wenn die Schmerzen haben, die könnten aus Angst ja doch mal zuschnappen wollen. Und da ist ein Maulkorb schon mal ein echter Schutz. Also das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Highlight für den Hund, zumindest nicht am Anfang, aber ich kann ihn gut daran gewöhnen. Und langsam natürlich. Ich muss Schritt für Schritt vorgehen. Immer eins nach dem anderen, ganz in Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft.
Das heißt, bei dir im Training legst du größten Wert darauf, dass kleinschrittig gearbeitet wird, immer in kurzen Sequenzen, dass immer entsprechend auch eine Ja, eine Belohnung erfolgt, die für den Hund in dem Moment die richtige ist. Es ist eben nicht immer nur der Keks und es ist auch bestimmt nicht immer nur das strukturierte verbale Lob. Es kann auch mal sein, dass man ein bisschen spielt mit dem Hund oder dass er, weiß ich nicht, mal kurz laufen gelassen wird. Das ist also immer abhängig. Und ja, Maulkorb an sich, vielleicht sagt jetzt der ein oder andere, ja, aber mein Hund ist ja lieb. Aber richtig, wenn ein Hund Schmerzen hat, dann ist er bedingt durch die Schmerzen anders im Verhalten. Und dann ist es für den Hund, wenn er das Maulkorbtraining in einer entspannten, ruhigen Atmosphäre gelernt hat und dann, wenn er den Maulkorb auch sich anziehen lässt, drauf lässt, vielleicht damit mal im Garten ein bisschen rumgelaufen ist, vielleicht auch dann mal eine Runde durch den Wald, wo man denkt, wieso hat der Hund jetzt hier einen Maulkorb auf? Es geht gar nicht darum, dass der Hund jetzt hier 30 Kilometer mit Maulkorb läuft, aber in jeder möglichen Umgebung, in jedem möglichen Kontext mal diesen Maulkorb auf hat, es ihm nie was Schlimmes passiert, dann ist es für den Hund stressfreier, wenn er ihn tatsächlich mal tragen muss, sei es, dass er sich verletzt hat und wir auch den Tierarzt schützen müssen, dass er nicht beißt und er seinen Maulkorb aufziehen kann, weil er weiß, ja, das ist jetzt so, oder weil es, wie du schon sagtest, wir sind im Ausland mit dem Hund oder wir müssen wahrscheinlich noch nicht mal großartig ins Ausland fahren. In unterschiedlichen Bundesländern gilt ja, soweit ich das weiß, auch für spezielle Hunde Maulkorbpflicht, wenn du die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen möchtest. Dann weiß der Hund, alles klar, das ist für mich nichts Neues. Ich kenne das, richtig? So meint, so hast du das doch jetzt
Absolut.
gemeint, oder?
Also dann, wenn die Notwendigkeit besteht, dann hat der Hund keinen Stress, sondern dann setzt man halt das Ding auf und es funktioniert und der Hund ist damit genauso glücklich, als hätten wir eine Brille auf oder was weiß ich. Genau, absolut.
Ich sag jetzt mal, ja, sind das denn zwei Welten? Tierschutzhunde auf der einen Seite und Hunde, die eben ja von der Züchtung sind, die keinen Vorbesitzer hatten, die keine Vorgeschichte haben. Sind das tatsächlich unterschiedliche Welten?
Also Hunde, die aus dem Tierschutz kommen, sind natürlich erstmal ganz normale Hunde. Das sind Hunde wie andere Hunde auch, weil sie kommunizieren hündisch, sie zeigen die gesamte Kommunikationspalette, die alle Hunde zeigen. Ihre Grundbedürfnisse sind dieselben und auch das Verhalten wird von denselben Komponenten geprägt wie auch das von Züchtungshunden. Und wenn man sich diese Komponenten mal ansieht, die das Hundeverhalten prägen, dann sind es insgesamt drei. Und zwar ist es zum einen das Erbgut, das bestimmt nicht nur über das Aussehen des Hundes, sondern auch über das Temperament und sonstige Rasseeigenschaften, beziehungsweise bei Mischlingen sind es dann die Anteile, die die Rassen mit hervorgebracht haben. Und dieses Erbgut hat großen Einfluss darauf, wie Erfahrungen wahrgenommen werden vom Hund. Und die Erfahrung, da sind wir schon bei der zweiten Komponente, die entscheidend ist für das Verhalten eines Hundes. Es ist ein Unterschied, ob ein Hund vielleicht in einer Urlauberegion mit seinem Charme die Touristen um die Pfote wickelt, um ein Leckerchen abzustauben, oder vielleicht zum Dieb wird, weil er keine Gelegenheit auslässt. Das ist etwas ganz anderes, als wenn ein anderer Hund in einem finsteren Verschlag gehalten wird. Da ist natürlich der Erfahrungsschatz auch ein komplett anderer. Und da sind wir schon bei der dritten Komponente, die ich jetzt schon erklärt habe, nämlich das soziale Umfeld. Und das soziale Umfeld hat einen großen Einfluss darauf, wie es wieder mit den Erfahrungen weitergeht. Der Hund aus dem Verschlag, der kann viele Erfahrungen ja gar nicht sammeln. Wie sollte er? Und
Also
der
dieses Deprivationssyndrom meinst du
Ja,
dann?
absolut, absolut. Und diese drei Komponenten kommen immer zusammen. Das Erbgut, das ist das Stabile, das ist nicht veränderbar. Aber die Erfahrungen und das soziale Umfeld, das sind veränderbare Komponenten. Und Erfahrung und soziales Umfeld, das ist bei einem Tierschutzhund anders als bei einem Hund aus einer wohlbehüteten Züchtung. Aber glücklicherweise lernt ja der Hund immer. Also der lernt vom ersten Moment des Kontakts mit seinem neuen Menschen und natürlich auch dann, wenn die erste Pfote über die Hausschwelle gesetzt wird, dann lernt er wieder. Und diese neuen Lernerfahrungen, die helfen ihm natürlich auch, das schlechte zu überwinden oder das Schlechte halt nicht so präsent zu haben, sondern er wird sich neu orientieren an seine neue Menschen und an sein neues Zuhause.
Und das ist der Grund, ich nenne es jetzt mal das ist so ein schönes Wort, diese Orientierungsphase im neuen Zuhause, die braucht Zeit. Und das fand ich halt auch so schön, dass du eben sagtest, die braucht auch genauso viel Zeit, bis zu 8 Monaten, auch von einem Welpen, den ich von einem wirklich seriösen, guten Züchter hole. Also das ist kein Unterschied, ob mein Hund jetzt schon viele Vorerfahrungen hat, er braucht Zeit, oder ob ich einen Welpen hole, der braucht genauso viel Zeit. Das heißt, Zeit ist der Faktor, den wir unseren Hunden immer bedingungslos zur Verfügung stellen sollten. Siehst du das auch so?
Bedingungslos, naja, der Mensch ist natürlich schon abhängig von seinem normalen Alltagsrhythmus. Und wenn er halt beruflich aktiv ist, dann ist er beruflich aktiv. Aber wenn er sich Zeit nimmt, dann sollte er sich aktiv mit dem Hund beschäftigen, auch in einem Sinne, es sollte beiden Spaß machen, weil genau in dieser Beschäftigung, wo beide ihre Freude haben, ist der Bindungsaufbau natürlich viel, viel leichter, als wenn man das irgendwie mit einer komplizierten Erziehungsmethode oder Trainingsmethode machen würde. Also Spiel und Spaß ermöglichen auch, den Hund zeitgleich zu erziehen. Das ist durchaus möglich. Und das
Das
macht sogar
heißt,
den
der Umgang mit dem Hund sollte, das fand ich eben sehr schön, es müssten beide Spaß haben. Also ganz wichtig, nicht nur ich, sondern die Prämisse ist immer, was hat mein Hund davon? Und der Hund, ich fand das auch so schön, wie du sagtest, der Hund lernt immer. Der Hund verhält sich auch immer. Man kann sich nicht verhalten, außer man ist tot, dann verhält man sich nicht mehr. Aber der Hund lernt immer, der lernt immer den Kontext mit, der lernt immer in diesem Kontext. Und dann liegt es an mir, dafür Sorge zu tragen, dass ich dem Hund, egal ob es ein Second-Chance-Hund ist oder ein Hund vom Züchter, dass ich ihm die bestmöglichen Bedingungen biete. Und das bringt mich jetzt nochmal zu dem Hund, weil das war jetzt so ein wichtiger Hinweis. Hund ist nicht, also Tierschutzhund ist nicht gleich Tierschutzhund. Es kommt darauf an, wie die Vorerfahrungen sind. Was würdest du denn sagen? Eben, wir hatten ja schon mal das Thema, ich hätte gerne einen Hund, kenne mich damit aber nicht aus. Jeder bekommt in seinem Leben, nicht jeder, aber jeder Hundehalter hat in seinem Leben vorher mal keinen Hund gehabt. Das heißt, irgendein Hund ist immer der erste Hund für diesen Menschen. Ist es dann da umso wichtiger, sich Ratschläge auch zu holen? Der Hund ist ein bisschen schwieriger aufgrund von, er ist eben mit anderen Hunden nur in einem dunklen Keller gehalten worden. Und dieser Hund ist, wie du schon sagtest, in der Urlaubsregion von jedem Urlauber freundlich begrüßt worden, hat also nie schlechte Erfahrungen gemacht. Spielt das eine Rolle oder könnte es durchaus auch sein, dass eben ich sage jetzt mal so traurig es kommt ja vor, dass der Hund aus dem dunklen Keller trotzdem zum besten Kumpel wird von einem Menschen, der tatsächlich zuvor noch nie einen Hund hatte, wenn er sich eben die professionelle Unterstützung für das Zusammenleben im Sinne auch für das positiv aufgebaute Training holt?
Das sind jetzt zwei Dinge. Ich möchte das mal auseinanderdröseln. Das eine ist der Hundehalter als Anfänger und dieser Anfänger sollte sich unbedingt Rat holen von erfahrenen Tierschützern, wenn die Entscheidung gefallen ist, dass er gerne einen Tierschutzhund adoptieren möchte. Und da würde ich mich gar nicht vom Aussehen des Hundes nur leiten lassen, sondern ganz einfach, welcher Hund passt denn vom Verhalten zu mir? Und das können Tierschützer sagen. Das wäre eine ganz wichtige Geschichte. Der zweite Punkt in deiner Ausführung war wie ist es, wenn ein Hund im Verschlag gehalten wird, hat denn der auch die Chance, dann zum guten Familienmitglied zu werden? Oder ist es eher der Hund, der da mit Charme die Touristen um die Pfote gewickelt hat? Das kommt darauf, also das ist individuell unterschiedlich vom Hund. Das ist das eine. Und das zweite ist, dieser Hund, der im finsteren Verschlag gehalten wurde, da kommt es natürlich darauf an, in welcher Lebensphase das passiert ist und wie das
Magst
genau
du kurz sagen, was du damit meinst? Lebensphase, Entschuldigung, dass ich ja direkt einhake, aber was meinst du damit?
völlig in Ordnung. Das ist das Alter des Hundes. Wenn ein Welpe bis zu seiner 14. oder 16. Woche wirklich gar keine Chance hatte, irgendwas Anständiges kennenzulernen und in einem finsteren Verschlag gehalten worden ist, kaum Menschen kennengelernt hat, keine anderen Hunde, keine anderen Tiere, keinen Haushalt, dann ist es für diesen Hund extrem schwer, sich wirklich in ein Familienleben zu integrieren. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist. Ich will nur sagen, dass die Chancen für diesen Hund deutlich schwerer sind. Und ganz häufig ist es so, dass er seine Defizite nicht hundertprozentig überwinden kann. Das muss man wissen. Da muss man schon wirklich sehr, sehr viel Verständnis mitbringen. Und eine ähnliche Situation haben die Streunerhunde im europäischen Ausland, die in Freiheit geboren worden sind, die also nie einen menschlichen Haushalt haben kennenlernen dürfen. Und
Also du
bei
meinst, die
einem
sind zwar in einem Rudel aufgewachsen, aber freilebend. Das heißt, ich sage jetzt mal lapidar Selbstversorger.
Ja, beides ist möglich. Also in den Problemländern in Europa ist es ja so, dass viele Hunde ausgesetzt werden, wenn man sie nicht mehr will. Aber diese Hunde, die ausgesetzt worden sind, die haben ja noch einen menschlichen Kontakt gehabt. Die waren in einem Haushalt. Aber da die Hunde nicht kastriert werden, wenn sie dann in Freiheit leben, vermehren die sich unkontrolliert. Und dann gibt es schon wieder eine nachfolgende Generation, die in Freiheit geboren worden ist, die also nie die Möglichkeit hatte, einen Haushalt kennenzulernen. Und ich denke, dass der Tierschutz da ganz aktiv selektiert, welche Hunde vermittelbar sind und welche nicht. Denn diese Hunde, die in Freiheit geboren worden sind, die werden nach der Kastration meist im angestammten Gebiet belassen. Man würde diesen Hunden keinen Gefallen tun, wenn man die hierher bringt und in einen Haushalt zwängt. Also das wäre für die eine wahnsinnige Umstellung. Das kann man eigentlich nicht erwarten. Sondern der Tierschutz wird auswählen und wird solche Hunde zur Vermittlung freigeben, die auch wirklich eine gute Chance haben, sich in einen Haushalt bzw. in eine neue Familie zu integrieren.
Ah,
Und da kann ich
super.
auch nicht von Frauen.
Ja, jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, je nachdem, welche Vorerfahrungen der Hund gemacht hat, wird das Verhalten so oder so sein. Also der Hund, der bis zur 16. Woche gar nichts kennengelernt hat, außer den dunklen Verschlag, ist biologisch leider dann in Anführungsstrichen so, dass er es schwerer hat als ein Hund, der beispielsweise eben in einem Haushalt aufgewachsen ist und danach sozusagen ja auf die Straße gesetzt wurde, weil er ist in einem Haushalt aufgewachsen. Und der Hund, der praktisch irgendwann mal bei einer Familie war, also eine Familie zumindest mal kennengelernt hat oder Menschen kennengelernt hat, hat einen, ich nenne es jetzt mal lapidar, einen kleinen Vorteil als ein Hund, der eben gar nichts kennengelernt hat, richtig?
Das ist richtig. Noch ein Zusatz. Wir sagten ja, dass ein Hund immer lernt. Und wir müssen auch berücksichtigen, dass so manche Verhaltensauffälligkeit, die ein Hund im neuen Zuhause zeigt, mit der schlechten Vergangenheit und mit dem Tierschutz gar nichts mehr zu tun haben muss. Und in dem Buch Vertrau mir führe ich das auch aus, woran das liegen kann und wie man so eine Verhaltensauffälligkeit gegebenenfalls auch wieder korrigieren kann. Ja, das kann auch passieren, dass man einfach unbeabsichtigt, obwohl man es gar nicht möchte, eine Fehlerziehung walten lässt am Hund und dadurch entwickelt sich halt der Hund nicht so, wie man das eigentlich gern hätte.
Das
Das
heißt, der
muss
Hund
man sich immer
lernt, aber er
machen.
lernt, weil
Das
ich mich
Falsche.
in dem Moment falsch verhalte, sozusagen,
Ja.
das, was ich gar nicht beabsichtigt habe. Der Hund lernt immer und dann lernt er halt auch Dinge, die ich ihm sozusagen gar nicht beibringen wollte, richtig?
Absolut. Wir Menschen, wir sind manchmal auch falsch gestrickt. Also wenn ein Hund sich wunderbar ruhig und gut verhält, dann registrieren wir das häufig gar nicht. Also wenn er sich nach dem Spaziergang auf seine Decke legt, dann werden die wenigsten sagen, oh, das hast du aber fein gemacht oder das ist aber toll. Ganz im Gegenteil, es ist andersrum. Wenn der Hund kommt, weil er Aufmerksamkeit möchte, uns anstupst, fiebt und vielleicht noch die Pfote anstupst, dann reagieren wir. Entweder wir sagen, ja, was willst du denn, mein Schöner? Oder aber wir schimpfen, wenn es uns nervt. Aber in beiden Fällen hätte der Hund sein Ziel erreicht, nämlich er hat jetzt die Aufmerksamkeit gekriegt, die er eigentlich haben wollte. Und das Gute, das haben wir gar nicht registriert.
Das heißt, es ist leider naturgegeben vom Menschen, dass wir die Sachen, die wir als gut und vielleicht sogar als selbstverständlich erachten, für den Hund mal gar nicht selbstverständlich sind. Und auch, ich fand jetzt das Beispiel so schön mit, wir kamen vom Spaziergang, der Hund hat vielleicht noch mal ein bisschen was getrunken, geht auf seine Decke, dreht sich um und wir sagen, ja klar, so muss es ja sein. Nee, so muss es eben nicht sein. Es kann ja auch sein, dass der Hund eben nicht zur Ruhe kommt oder könnte ja auch passieren, dann sollten wir unseren Spaziergang überlegen, wenn der Hund dann zu Hause nicht zur Ruhe kommt. Aber schöne Sachen, das heißt, der Hund liegt irgendwo ruhig oder bleibt auf seinem Platz liegen, auch wenn wir hin und her laufen, dann dürfen wir ruhig mal hingehen und sagen, das hast du toll gemacht, einen Keks von mir aus auf die Decke legen, auf der er liegt und sagt, hier hast du super gemacht, weil es ist nicht selbstverständlich, richtig?
Ja, absolut.
Irene, erstmal bis hierhin herzlichen Dank für das wirklich tolle Interview. Ich möchte natürlich nicht versäumen, noch einmal zu zeigen, dieses Buch hat Irene geschrieben. Es ist natürlich auch unter dem Video verlinkt. Hast du denn jetzt noch etwas, wo du sagst, das liegt mir jetzt noch am Herzen, das würde ich gerne noch den Zuschauerinnen, den Zuschauern mit auf den Weg geben, entweder etwas, was dir selber am Herzen liegt oder einen Gedankenanstoß, dann fühl dich doch bitte frei, da ist jetzt die Zeit dafür.
Ja, wir ändern natürlich nicht die Welt, wenn wir einen Tierschutzhund aufnehmen. Nein, aber für diesen einen Hund ändert sich die Welt. Das ist mir ganz wichtig und ich bin wahnsinnig froh für jedes Vereinsmitglied, was bei uns ankommt und einen Hund aus dem Tierschutz mitbringt. Wir wissen allerdings auch, dass die Probleme mit der Adoption der Tierschutzhunde nicht alle weg sind, sondern die Adoption der Tierschutzhunde ist eine ergänzende Maßnahme. Die Probleme liegen tiefer und die liegen vor allen Dingen auch vor allem im europäischen Ausland. Wir müssen unbedingt diese unkontrollierte Vermehrung stoppen, um nicht mehr Hundeleid zu produzieren. Und das muss man halt immer im Hinterkopf, haben. Und deshalb ist es auch immer wichtig, dass man Tierschutzorganisationen unterstützt, die auch aktiv sind im Ausland. Man sagt zwar immer, ja Gott, wir haben auch Probleme hier im Inland, durchaus richtig, die haben wir auch, aber wir wollen ja auch die Flut der nachkommenden Hunde stoppen. Und deshalb muss halt die Vermehrung eingedämmt werden.
Also das war
Ja,
jetzt wirklich nochmal ein Schlusswort, was ich nur unterstützen möchte. Ich sage immer, jeder kann in seinem Rahmen irgendetwas für den Tierschutz tun. Ja, und wenn jetzt jemand sagt, ich habe nur einen Euro und 1000 Leute sagen, ja, ich habe nur einen Euro, dann haben wir aber schon 1000 Euro. Also ich finde wirklich, jeder kann in seinem Rahmen etwas tun. Und wenn es nicht Geld ist, dann ist es vielleicht eine Sachspende, die ich ins nächste Tierheim bringen kann. Den Tierheimen geht es finanziell nicht gut, brauchen wir überhaupt nicht drüber zu sprechen. Das heißt, ich kann auch zum Beispiel beim Einkauf in vielen Lebensmittelgeschäften gibt es so eine Box, da kann man dann Futterspenden reinschmeißen. Das heißt, selbst wenn ich keinen Hund habe, ja, dann kaufe ich halt mal eine Futterdose Hundefutter und pack es dann in diese Sammelbox, die dann der Tierschutzverein, der vor Ort ansässig ist, sich abholt. Und ja, das große Thema Auslandstierschutz, dass da auch etwas getan werden muss, um sozusagen die Flut, die sonst auf uns wieder zurollt, zu dämmen. Da bin ich auch 100% bei dir. Irene, an dieser Stelle möchte ich dir so herzlich für dieses wirklich fantastische Interview danken. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja zu einem anderen Thema nochmal wieder. Ich würde mich auf jeden Fall wirklich freuen.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht und ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Dann sage ich an euch da draußen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und Irene, dir wünsche ich auch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.